Liebe Gemeinde, ich möchte ganz am Anfang von meiner Predigt ein Lied zielen. Von dem Lied, das wir gerade gehört haben, stellen. Vielleicht haben Sie es erkannt, die Melodie. Es war das Stück Anthem von Leonard Cohen. Das ist der Sänger, der vor allem mit dem Lied Halleluja Weltberühmtheit erlangt hat. Und die eine Liedzeile, die ich meine aus dem Lied Anthem, das wir gerade so eindrücklich gehört haben, die lautet folgendermaßen: There is a crack in everything. That's how the light gets in. Auf Deutsch, es gibt einen Riss durch alles durch. So kommt das Licht rein. Auf Schweizerdeutsch, Sie haben es gehört, klingt es nicht gleich voll, gleich kunstvoll, gleich poetisch wie auf Englisch. Dort finde ich es imposant. So einfache Sprache und doch gleichzeitig ganz, ganz tiefsinnig und poetisch. Schon allein der Sprachrhythmus. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Der erste Teil dieser Liedzeile stellt ganz sachlich fest, es gibt einen Riss. Und der Riss, der zieht sich durch alles durch. Durch everything. Also quer durch unser Leben. Quer durch die ganze Welt. All das, was wir als sinnlos erleben. All das, was wir als verletzend erleben. Oder umgekehrt, wo wir selber andere verletzen. All das auch, wo wir die Endlichkeit erfahren. Die Endlichkeit, die wir doch sonst so gern und erfolgreich verdrängen und an den Rand schieben. All das, und wahrscheinlich noch mehr, kommt zum Ausdruck mit dem einen englischen Wort Crack, ein Riss. Wir Menschen sind ja sehr geschickt drin, im Verdrängen von allem, was mit Ende zu tun hat, auch mit Abschliessen, sauber etwas fertig machen. Das liegt vielen von uns nicht so. Und eben ganz besonders, wenn es um den Tod geht, sind wir doch, könnte sagen, Weltmeister drin, das zu verdrängen oder so zu tun, als gäbe es den Tod nicht. Ganz besonders wir hier in der westlichen Welt sind seit der Aufklärung, man könnte sagen, total auf Kriegsfuß mit allem, was mit Endlichkeit zu tun hat. Viel lieber denken wir doch darüber nach, wo es Wachstum gibt, wo es Fortschritt gibt. Wir tun auch so, als wäre unsere Wirklichkeit immer ganz eindeutig und klar, benennbar, definierbar, messbar, sei es in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft. Beides dominiert sehr unser Denken, unser Weltbild. Der Tod allerdings zerbricht diese Vorstellung. Und gerade darum ist der Tod ein Affront, wie eine Beleidigung für den Geist der Aufklärung. Denn er lässt sich von uns nicht kontrollieren. Wir wissen insgeheim, auch wenn wir es lieber verdrängen, der Tod ist mächtiger als wir Menschen. Der Paulus schreibt, der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Er macht damit deutlich, dass es nur jemanden gibt, der noch mächtiger ist als der Tod. Gott selber. Der Tod ist Gottes grösster und mächtigster Gegenspieler. Viele unter Ihnen sind in den letzten Monaten konfrontiert gewesen mit dem Tod. Sie haben müssen die schmerzliche Erfahrung machen. Der Tod verursacht einen Crack, einen Riss, der sich durch alles durchzieht. Es ist plötzlich alles anders in einem neuen Licht oder vielleicht ist eben auch nicht mehr so viel Licht um wie vorher. Vielleicht erscheint einem das Leben plötzlich schwarz-weiß anstelle von Farbig. Dunkelheit statt Licht. There is a crack in everything. Der Korn bleibt nicht stehen, dort, mit in dieser Liedzeile in, sondern die Liedzeile wird erst komplett durch die Fortsetzung. That's how the light gets in. So kommt das Licht rein. Plötzlich erscheint alles in einem neuen Licht, auch der Riss selber. Denn durch den Riss durch, so sinkt er, schimmert ein Licht. Ein Licht, das erst durch den Riss sichtbar wird, das wir vorher gar noch nicht wahrgenommen haben. Ich weiss nicht, vielleicht deckt sich das mit ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben in den letzten Monaten. Das Leben erscheint von der Erfahrung, von der Zerbrechlichkeit und Endlichkeit her betrachtet, plötzlich in einem neuen Licht. Vermeintlich Wichtiges, was früher extrem wichtig war, wird es vielleicht plötzlich unwichtig oder weniger wichtig. Prioritäten verschieben sich, unser Blick ändert sich. Ich bin in einem Interview mit dem Soziologen Harald Welzer. Er ist in der Sternstunde Philosophie von Fernsehen SRF auftreten. Ich bin dort auf ein ganz schönes Zitat gestossen dazu. Ich muss zuerst ein bisschen erzählen, seine Geschichte gerade kürzlich. Er hat aus heiterem Himmel einen Herzinfarkt gehabt, wo er nur dank viel Glück überlebt hat. Nämlich das Glück, dass er zufällig ganz nah bei einer Herzarztpraxis war. Und dort hat man ihm sofort helfen können. Aber diese Erfahrung, kann man sich ja gut vorstellen, hat sein Leben sehr durcheinander gewirbelt. Und er denkt jetzt darüber nach in diesem Gespräch in der Sternstunde und sagt in diesem Interview den wunderschönen Satz: Man sollte das Leben vom Ende her denken. Man sollte das Leben vom Ende her denken. Also überlegen, was ist letztlich vom Ende her betrachtet wirklich wichtig. Und ich vermute, vieles von dem, was ich so im Alltag nachher renne, ist wohl letztlich vom Ende her betrachtet gar nicht so wichtig. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Was möchte ich mich eigentlich ganz am Schluss denn darüber können freuen? Worüber möchte ich stolz sein am Schluss oder zufrieden sein? Harald Welzer, er schlägt dann vor, im Futur 2 über das Leben nachzudenken. Futur 2, Sie erinnern sich vielleicht, das ist doch die außergewöhnliche grammatikalische Form, die es im Deutschen gibt. Und ich weiß nicht, in wie vielen Sprachen es die sonst noch gibt. Ich glaube, die ist ziemlich einzigartig. Ein Beispiel: Ich werde vielen Menschen eine Freude gemacht haben. Und das wäre wohl auch ein Beispiel, das ganz im Sinn wäre vom Harald Welzer. Also Leben und Denken im Futur 2. Das würde sich vielleicht lohnen, das sich anzugewöhnen. Oder eben das Leben vom Ende her denken. Mir ist bei diesen Gedanken ein Ausspruch vom deutschen Theologen Wolfhard Pannenberg in den Sinn gekommen. Er hat einmal geschrieben, Jesus Christus sei das vorweggenommene Ende der Weltgeschichte. Und das deckt sich doch eigentlich ganz schön mit dem, was ich vorher gesagt habe. Das bedeutet, dass Gott uns in Christus bereits das Ende der Geschichte offenbart hat. Also wie bei einer Geschichte, wo man schon im Voraus weiss, es gibt ein Happy End. Schon jetzt können wir im Glauben, im Herz drin erfahren, dass sich unsere Sehnsucht nach Frieden erfüllen wird. Dass eines Tages all unsere Tränen abgewischt werden. Oder eben, wie es der Paulus schreibt, dass der Tod als letzter Feind besiegt wird. Und das ist nicht einfach quasi billige Vertröstung auf irgendeine ferne Zeit, die dann irgendwann einmal kommt in einem fernen Jenseits, sondern das ist doch eine Botschaft, die uns schon hier und jetzt ganz entscheidend kann treffen, befreien, lebendig machen. Jesus Christus kann man also in der Logik des Glaubens auf ganz verschiedene Arten sehen, so quasi auf dem Zeitstrahl. Man könnte ihn durchaus als die Mitte der Zeit sehen. Also hier und jetzt können wir ihm begegnen. Hier und jetzt ist der Auferstandene gegenwärtig. Das ist so ein Kerninhalt des christlichen Glaubens. Also in der Mitte der Zeit. Oder aber, wie es der Pannenberg sagt, wir könnten ihn als vorweggenommenes Ende der Weltgeschichte sehen. Also eigentlich ganz am Ende vom Zeitstrahl. Oder dann aber auch noch als dritte Möglichkeit, wir könnten ihn durchaus auch am Anfang vom Zeitstrahl sehen. Als Ursprung von allem. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt ja der Auferstandene in der Offenbarung vom Johannes, ganz treffend dazu. Alpha, Omega, der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Und auch in der Lesung von vorher aus dem Johannes-Evangelium kommt genau das zum Ausdruck. Am Anfang war das Wort. So fängt es an. Es klingt fast so wie eine Neufassung vom Schöpfungsbericht. Und dann verknüpft er das mit Christus und sagt, Christus war von Anfang an gegenwärtig gewesen. Er ist das Licht, das in der Finsternis aufleuchtet. Das kann er machen, der Johannes, indem er von Ostern, von der Erfahrung, von der Auferstehung her auf Christus schaut. Der Auferstandene, der den Tod hat können besiegen, der muss auch bereits vorher existiert haben. Er argumentiert mit einem cleveren theologischen Gedanken, wie ich finde. Gottes schöpferisches Wort, das im Schöpfungsbericht aus dem Urchaos, das zuerst herrscht, Ordnung schafft und eben Licht ins Dunkel hineinbringt. Das schöpferische Wort von Gott, der Logos, das ist der präexistente Christus, also der Christus, der von allem Anfang an schon gesehen ist. Er ist der Anfang und das Ende. Ich habe jetzt das Wort Logos verwendet. Das ist das griechische Wort, das bei uns im deutschen Text mit Wort übersetzt wird. Am Anfang war das Wort. Und Logos ist viel, viel mehr, als unser Wort je könnte erfassen. Und das Clevere, was er hier macht, Johannes, indem er das Wort Logos verwendet, ist, dass jeder gebildete Mensch damals in der Antike das Wort kennt hat aus der Philosophie. Der Logos, das ist die Weltseele im griechischen Denken, der Weltverstand, wo alles durchwaltet, der Weltgeist, wo alles durchdringt. Oder auch, man könnte vielleicht heute sagen, so die erstaunliche, faszinierende Kraft, die in der Natur innen wirkt, die macht, dass es wieder Frühling wird, wo einem Tier, das gerade Junge bekommen hat, zeigt oder die Weisheit gibt, alles richtig zu machen beim Aufziehen von diesen Jungen. Also so die Weltvernunft, der Weltverstand, der durch alles durchgeht. Indem jetzt der Johannes die Logos-Philosophie der griechischen Denker quasi klaut und übernimmt in seinen eigenen Christus-Glauben. Klauen ist ein bisschen böse gesagt, er verbindet es miteinander. So hat er das Christentum für die griechische Philosophie salonfähig gemacht, nachvollziehbar gemacht. Weil vorher ist das wohl eher ein bisschen belächelt worden von gebildeten Griechen. Weiter hat der Johannes auch gerade noch etwas Zweites geschafft, indem er seine Worte am Anfang vom Evangelium eben ganz bewusst angelehnt hat an das Wort vom Schöpfungsbericht, bringt er zum Ausdruck, dass die Geburt von Christus genauso wichtig ist wie der Schöpfungsbericht selber. Ja, eben sogar Christus ist der Logos, das Wort, der Weltverstand, der bereits bei der Schöpfung anwesend war. Und so ist er nicht nur die Mitte und das Ende der Zeit, sondern auch der Anfang der Zeit. Der Karfreitag, der Tod von Jesus am Kreuz, könnte man, um wieder zu den Worten vom Cohen zurückzukommen, als der ultimative Crack, der ultimative Riss bezeichnen. Ein Riss gibt es ja passenderweise in der Passionsgeschichte dann auch im Tempelvorhang, der dadurch risst. Was symbolisch nichts anderes bedeutet, als dass der Riss, die Trennung zwischen Gott und Mensch, überwunden ist. Der Karfreitag ist notwendig, dass es Ostern werden kann. Durch den Crack, den Riss vom Karfreitag, kann erst das Licht von Ostern überhaupt anfangen aufscheinen. Und das Licht scheint in der Finsternis, schreibt der Johannes. Es ist das Licht vom Auferstandenen, das auch uns heute will aufleuchten, in der Situation von Abschied und Trauer. That's how the light gets in. So kommt das Licht rein. Es ist das Licht von dem, der über sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.